weil wir auch noch Abendmahl haben, nachher knapp wird. Wir werden in 2 Wochen direkt eine Fortsetzung machen. Wir werden einfach dann die Verse erweitern. Wir haben heute die Verse 1 bis 6, werden das dann aufs ganze Kapitel ausdehnen. Und wenn ihr Beiträge habt, könnt ihr sie, falls die Zeit nicht reicht, für in 2 Wochen mitnehmen. Genau. Wie schon gesagt, die Verse 1 bis 6 heute und grundsätzlich zum ersten Johannesbrief, was mir so aufgefallen ist beim Lesen, Hören und so weiter, es ist eigentlich ist der Johannesbrief eine Predigt in sich selbst. Es ist sehr klar, aber auch sehr ausgeschmückt geschrieben. Der Verfasser ist wahrscheinlich auch der Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, weil Stil und Art der Sprache darauf hindeuten. Und der Johannes, der schreibt allgemein in einer sehr fürsorglichen, in einer umsorgenden, väterlichen Art zu seinen Empfängern. Die Empfänger in diesem Fall waren kleinere Gemeinden, die er gut kannte. Sie bestanden zum größten Teil aus Juden, die Jesus nachfolgten. Und diese Gemeinden hatten wohl schwierige Zeiten hinter sich. Einige Mitglieder hatten sich von den Gemeinden getrennt und haben angefangen, Unwahrheiten und andere Lehren zu verbreiten. Und deswegen finden wir auch in den Johannesbriefen sehr viel Ermutigung, an unserem Glauben festzuhalten und nicht abzuweichen. Wir finden Warnungen, wir finden Ermahnungen, nicht auf falsche Lehren hineinzufallen und nicht auf Menschen zu hören, die Jesus und seine Gottheit leugnen. Wir finden vieles darin oder viele Hinweise darin, dass Gott Liebe ist, dass diese Liebe uns Menschen gilt und dass wir diese Liebe untereinander nachahmen sollen. Überall scheint das Evangelium von Jesus durch. Die Tatsache, dass er Mensch und Gott zugleich war, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er unsere Sünden gesühnt hat. Und ja, das wollen wir auch im Anschluss noch zusammen feiern. Wir haben heute Abendmahl, wir wollen das Evangelium heute neu verkünden und wollen uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Für jetzt möchte ich uns erstmal den Text lesen. Ihr seht ihn auch vorne. Ich glaube, die Übersetzung passt nicht ganz, ist aber nicht schlimm. Sinngemäß sollte das passen. Ich lese mal die ersten 6 Verse aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Johannes schreibt: Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Wenn wir uns an Gottes Gebote halten, zeigt uns dies, dass wir Gott kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, hält sich aber nicht an seine Gebote, so ist er ein Lügner. Die Wahrheit lebt nicht in ihm. Doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, ob wir wirklich mit ihm verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Soweit der Bibeltext. Ja, 6 kurze Verse, aber mit einem zum Teil sehr herausfordernden Inhalt, würde ich sagen. Ich habe das für mich in 3 Schwerpunkte unterteilt. Ich habe ganz klar gesagt, eine Aufforderung, also wir bekommen eine Aufforderung, damit ihr nicht sündigt. Dann habe ich eine Hilfestellung, wenn wir uns an Gottes Gebote halten. Und als drittes eine Zielsetzung, nämlich wer sich danach richtet, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Dann wird die Aufforderung ja nochmal bekräftigt, wir sollen so leben, wie Jesus gelebt hat. Ich bin der Überzeugung, vielleicht seid ihr das mit mir, es ist nicht möglich zu sagen, dass man nicht oder nicht mehr sündigt, ohne dabei zu lügen, oder? Wir könnten jetzt wieder eine Abstimmung machen, so mit Hände heben, aber das lassen wir heute mal. Ich glaube, in diesem Punkt, da sind wir uns einig. Aber wie reagieren wir auf so eine Aufforderung? Was denken wir dabei? Wie reagieren wir als Menschen im Allgemeinen, wenn man eine Aufforderung an uns richtet? Also in der Regel prüfen wir das Ganze erstmal auf Machbarkeit, oder? Hier werden wir mit einer Aufforderung konfrontiert, nicht zu sündigen. Was wäre unsere Reaktion, habe ich mich gefragt. Ich glaube, wir könnten könnten gleichgültig reagieren und sagen, ist doch sowieso egal. Letztendlich wird mir am Ende alles vergeben. Ich kann machen, was ich will, ich bin frei. Und Jesus hat zugesagt, mir zu vergeben. Also warum die Mühe? Warum mich nach alledem richten, was Gott sagt, und es versuchen, nicht zu sündigen? Es wäre eine mögliche Reaktion, wenn man das Ganze so ein bisschen nüchtern, emotionslos und sachlich betrachtet. Wir könnten aber auch anders reagieren, mit Resignation zum Beispiel. Wozu das Ganze? Ich schaffe das doch sowieso nicht. Nicht sündigen oder so zu leben, wie Jesus gelebt hat, das ist unmöglich. Dann kann man es auch gleich ganz lassen. Oder wir brechen unter der Last zusammen. Bei dem Versuch, es aus eigener Kraft zu schaffen. Und dass wir dann so leben, wie wir glauben, dass Jesus gelebt hat. Auch das wäre möglich. Aber warum schreibt Johannes hier eine solche Aufforderung, damit ihr nicht sündigt? Ich möchte mal eine Ergänzung zur Veranschaulichung lesen. Auch eine Begebenheit aus der Bibel, wo Jesus selbst etwas sagt, etwas Ähnliches. Und das finden wir im Johannesevangelium. Und zwar in Kapitel 8, 1 bis 10. Ich lese das mal vor. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte: Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Eine Ehebrecherin wird auf frischer Tat ertappt und soll dem Gesetz nach gesteinigt werden. Und Jesus hätte eigentlich ohne weiteres zustimmen können. Oder sogar müssen, denn das ist Gesetz. Gesetz ist Gesetz, so wie die Pharisäer das verlangt haben. Aber er handelt hier unerwartet. Er handelt nach einem ganz anderen Maßstab, als die Pharisäer es vorgeschlagen oder getan hätten. Er stellt nämlich erst einmal alle umliegenden Menschen gleich. Wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Mit anderen Worten, dieses Problem, was ihr dieser Frau anhängen wollt, das habt ihr alle selbst. Ihr könnt euch alle hier in die Mitte stellen, keiner von euch steht besser da. Und dann wendet er sich an die angeklagte Frau und legt auch hier einen komplett anderen Maßstab an. Hat dich niemand verurteilt? Ich verurteile dich auch nicht. Er spricht sie frei und gibt ihr dann diese besagten Worte mit auf den Weg: Geh hin und sündige nicht mehr. Also nicht Gesetz und darauf folgt Strafe oder Gericht, sondern kein Urteil. Freispruch und dann die Aufforderung, es besser zu machen. Leider erfahren wir nicht, wie es weiterging. Also wir wissen nicht, wie ihre Reaktion darauf war und ob sie überhaupt etwas reagiert hat. Geschweige denn, ob sie es geschafft hat, nicht mehr zu sündigen. Aber mit Sicherheit ist diese Frau sehr dankbar und erleichtert von dieser Stelle weggegangen. Denn immerhin hat hier Jesus vermutlich gerade das Leben gerettet. Und dann habe ich mich gefragt, welches Leben hat Jesus hier eigentlich gerettet? Also natürlich, ganz offensichtlich, hat er sie vor den Steinen gerettet, also vor den tödlichen Steinen der aufgebrachten Menschen um sie herum, davon können wir ausgehen. Aber war es nicht eigentlich noch viel mehr? Er schenkt ihr nicht nur dieses vergängliche irdische Leben zurück, er bietet ihr noch viel mehr an. Er schenkt ihr das unvergängliche ewige Leben, indem er sagt: Auch ich verurteile dich nicht. Und wenn wir diese Aussage, ich verurteile dich nicht, dort lassen, vor dieser Aussage der Aufforderung, geh hin und sündige nicht mehr, so wie das ja auch im Text zusammengehört, dann bekommt es einen ganz anderen Charakter. Dann steht diese Aufforderung, nicht zu sündigen, nicht alleine, nicht isoliert da, sondern sie steht in einem Kontext, unter einer Voraussetzung. Es ist dann nicht mehr nur der erhobene Zeigefinger, der zum Ausdruck bringt, pass auf, was du jetzt machst, geh jetzt hin, hast nochmal Glück gehabt, aber sündige habe ich jetzt bloß nicht mehr. Und deswegen dürfen wir uns auch diese Frage ganz persönlich stellen. Sehen wir hinter so einer Aufforderung nur einen erhobenen Zeigefinger? Oder sehen wir auch die Liebe dahinter, die gar nicht verurteilen will, sondern die das Gute für uns will? Letzte Woche hat der Marco Hees hier gepredigt, vielleicht habt ihr das noch im Hinterkopf, und er hat auch diesen erhobenen Zeigefinger erwähnt. Wer da war, der weiß es vielleicht noch. Und ich habe diese Woche viel darüber nachgedacht, weil er dieses alte Kinderlied erwähnt hat. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und ich habe gedacht, wir machen mal einen ganz kleinen Exkurs zu dem Lied. Ich fand das sehr interessant. Das Lied hat insgesamt 7 Strophen. Wer kennt sie alle 7? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und dann kommt, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Dann kommt das Ohr. Pass auf, kleines Ohr. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Fuß, wo du gehst. Pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Wer kennt das Letzte? Pass auf, kleines Ich, werd nicht groß. Der Marco hat dann vorgeschlagen, das Lied zu verbieten, weil es ja das Bild von einem Gott vermittelt, der nur mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht, von oben runter schaut und darauf wartet, dass wir was falsch machen, damit er draufhauen kann. Und da will ich ihm gar nicht widersprechen, das stimmt. Wenn wir das so isoliert betrachten, nur die Aufforderung sehen, nur den erhobenen Zeigefinger, dann vermittelt das wirklich ein ganz falsches Bild von Gott. Ich habe zu dem Lied mal ein bisschen nachgeforscht, es ist schon sehr alt und im 19. Jahrhundert taucht es das erste Mal auf, es wird einem Prediger zugeschrieben, der John Brown heißt, 1850 ungefähr, also es gab es zuerst in Englisch. Im 20. Jahrhundert wurde es dann von Kirchen und Kindergruppen ins Deutsche übersetzt und übernommen. 2007 hat Mark Hall von den Casting Crowns eine neue, modernere Version gemacht, Slow Fade, finde ich sehr, sehr gut, hat noch einen ganz anderen Ansatz und einen anderen Zugang zu dem Lied. Und ich glaube, so die aktuellste inhaltliche Überschneidung haben wir letzte Woche gesungen. Du bist ein Gott, der mich sieht, hast deine Augen stets auf mich gerichtet. Vielleicht gibt es noch mehr Interpretationen davon, ich weiß es nicht. Aber ich bin hängen geblieben bei der englischen Übersetzung. Wenn wir den Originaltext hören, dann heißt es nämlich, oh, be careful, little eyes, what you see. Careful ist vorsichtig. Ich glaube, man kann das sogar noch feiner ausdrücken. Care heißt ja auch Sorgen für etwas. Aber be careful, sei vorsichtig. Und danach heißt es, the Father up above is looking down in love. Also unser Vater im Himmel schaut in Liebe auf uns. Das klingt gleich ganz anders, oder? Das klingt nicht mehr so nach einem erhobenen Zeigefinger. Das klingt eher nach Fürsorge, nach einer fürsorglichen Liebe, die das Gute für uns will. Und das habe ich gedacht, ich wollte das einfach nochmal mitbringen und euch das so weitergeben. Wir dürfen uns diese Frage ganz persönlich stellen. Sehen wir hinter einer Aufforderung an uns einen erhobenen Zeigefinger? Oder sehen wir auch die Liebe dahinter, die uns gar nicht verurteilen will, sondern die das Gute für uns will? Eine weitere persönliche Frage, die ich mir gestellt habe und die ich sehr spannend finde, auch wenn sie vielleicht nicht ganz korrekt formuliert ist: Welches Leben hat Jesus eigentlich bei mir, bei uns ganz persönlich gerettet und wozu? Ich habe das auch für mich dann nochmal so formuliert. Wie gesagt, wenn ich mir das neu bewusst mache, dass Jesus mich vor dem ewigen Tod bewahrt hat und dass er mir das ewige Leben bei Gott anbietet und schenkt, was ist meine Reaktion darauf? Ich glaube, ich möchte weder gleichgültig sein nach dem Motto, egal was ich mache, es wird mir sowieso vergeben. Und ich möchte auch nicht resigniert dastehen und nur auf das schauen, was ich selbst aus eigener Kraft gar nicht schaffen kann, was mir am Ende gar nicht gelingt. Ich habe mir vorgenommen, meine Reaktion soll sein, dass ich einem liebenden Gott, der mich nicht verurteilt und der mich gerettet hat, erst einmal von Herzen dankbar sein möchte. Und dann aus Dankbarkeit heraus, dann bekomme ich einen anderen Bezug zu dem, was der sich von mir wünscht, der mich gerettet hat, was seine Gebote sind und was seine Vorstellungen sind, das, was er von mir möchte. Und dann kann ich davon ausgehen, dass seine Gebote gut für mich sind und dass er es gut mit mir meint. Deshalb zusammenfassend zu diesem ersten Schwerpunkt Aufforderung ist es, lasst uns die Aufforderung, die Gott in der Bibel anstellt, nicht isoliert betrachten. Lasst uns nicht immer nur einen Pass aufhören, sondern lasst uns einen Blick darauf haben, wer es ist, der etwas von uns möchte und was es für uns bedeutet. Es ist nämlich ein Vater, der in Liebe auf uns sieht. Als zweites habe ich mir Gedanken gemacht um eine Hilfestellung. In den ersten zwei Versen geht es um Umgang mit Sünde, die Betonung. Danach liegt ganz klar auf Gottes Geboten. Also erst heißt es nicht sündigen und dann auch noch Gebote halten. Also hört sich nicht so an, als würde das leichter werden, eher schwieriger. Ich wiederhole nochmal die Verse, Vers 3. Wenn wir uns an Gottes Gebote halten, zeigt uns dies, dass wir Gott kennen. In Vers 4, wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, hält sich aber nicht an seine Gebote, so ist er ein Lügner, die Wahrheit lebt nicht in ihm. Und Vers 5, doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Ich möchte hier noch einen Vers dazu lesen, auch aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 21. Hier sagt Jesus selbst, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Okay, also hier kommt etwas zurück. Auch ich werde ihn lieben und mich zu erkennen geben. Also wenn wir seine Gebote annehmen, akzeptieren und sagen ja, finden ein Ja dazu, dann drückt das unsere Liebe ihm gegenüber aus. Und wir bekommen die Zusage zurück, dass auch er uns liebt und sich uns zu erkennen gibt. Es ist also nicht so, dass wir nur aus der Ferne irgendwo Anweisungen und Gebote bekommen und wir dann hier auf der Erde schauen müssen, wie wir klarkommen. Nein, er sagt uns sogar zu, ich werde mich euch zu erkennen geben. Er kommt auf uns zu. Und wir leben hier nicht ganz weit weg von ihm. Wir leben nicht unter Beobachtung oder von oben gesehen und nur unterdrückt, sondern er ist uns nah. Er bietet uns seine Hilfe an. Wir sind nicht alleine. Und ja, dieser Vers von Paulus, der bringt es eigentlich ganz genau auf den Punkt. Galater 2, Vers 20. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt jetzt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich in Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Also wenn wir den, der sich uns zu erkennen gibt, annehmen und sagen, nicht mehr ich, sondern du, dann bekommen wir die bestmögliche Hilfestellung, die man haben kann. Dann verlieren auch Anforderungen oder Gebote ihren Schrecken. Sie bekommen einen anderen Charakter. Warum? Weil wir den Urheber, den, der sie an uns stellt, auf unserer Seite haben, in uns haben. Und die Kraft, die er uns schenkt, das ist es, was es braucht, um uns zu verändern. Das, was uns fehlt, er hat es, um uns zu verändern. Und ja, wenn wir das wirklich von Herzen tun, dass wir ihn bitten und sagen, nicht mehr ich, sondern du, dann werden wir Veränderung erfahren. Wer aufmerksam WhatsApp-Statusbilder liest, der hat gestern bei jemandem hier aus der Gemeinde, vielleicht haben es auch mehrere gepostet, ich weiß es nicht, folgendes Zitat gelesen. Gott will uns nicht nur retten, er will uns komplett erneuern. Und ich glaube, da steckt das drin, da steckt was ganz Wichtiges drin. Gott will uns nicht einfach nur das Leben retten und dann geht alles weiter wie bisher, alles egal. Nein, er möchte, dass wir verändert werden, Stück für Stück. Und er möchte uns so verändern, dass wir lernen zu lieben, seine Gebote zu halten. Dass es kein Krampf, keine Überanstrengung ist, sondern eine Freude, dass wir Freude daran haben, dass wir das lieben zu tun, was ihm gefällt. Und wenn dann der WhatsApp-Status 1 weiter geblättert wurde oder man die Bibel-App geöffnet hat, dann hat man auch noch den Tagesvers von gestern gelesen. Und das fand ich so großartig, diese Zusage, ein sehr bekannter Vers auch aus dem Alten Testament, Hesekiel 36, Vers 26. Und ich nehme auch den Vers 27 noch dazu. Gott spricht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Also haben wir genau hingehört. Gott handelt. Gott verändert. Ein versteinertes Herz, das kann keine Liebe ausdrücken und auch keine Liebe empfangen. Ein versteinertes Herz ist tot und kann mit Liebe überhaupt nichts anfangen. Aber ein lebendiges Herz, das ist in der Lage zu kommunizieren. Es kann Liebe ausdrücken. Es kann Liebe empfangen und sie erwidern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Zusage haben und sie in Anspruch nehmen. Dieses Herz, das gibt uns Gott. Das bekommen wir, das haben wir nicht inklusive. Wir dürfen ihn darum bitten, damit er es uns schenkt. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Das sind die letzten beiden Verse aus dem Psalm 139, über der Marco letzte Woche gepredigt hat. Und in Psalm 51, Vers 12 steht, erschaffe mir ein reines Herz, o Gott, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Das ist auch ein Psalm von David. Und das darf immer wieder neu unser Gebet sein, dass Gott unser Herz prüft, uns reinigt und dass er uns erneuert. Dass er uns ausrichtet auf den richtigen Weg, der gut für uns ist. Und dass er uns seine Kraft gibt, um uns Stück für Stück zu verändern. Und weil wir Christus in uns haben und weil Gottes Geist uns erfüllt, haben wir auch die bestmögliche Hilfestellung, die wir brauchen, um nach Gottes Weisung, nach seinen Geboten zu leben. Und dann kommt Gottes Liebe mit uns zum Ziel. Nicht, weil wir dann gut sind oder weil wir dann perfekt sind und keine Fehler machen, sondern weil wir Stück für Stück verändert werden, sodass wir es irgendwann wirklich lieben, nach seinen Geboten zu wandeln. Soweit meine Gedanken zu diesem Text voller Herausforderungen und Aufforderungen. Ja, wir können gerne noch uns kurz Zeit nehmen. Ich weiß nicht, Andi, ich gucke dich an. Dann, schließe ich das hiermit ab und gebe weiter an dich.
Der Ben hat es ja gesagt, wir haben in zwei Wochen Zeit nochmal auch diesen Text weiter zu betrachten und auch neue Gedanken zu den nachfolgenden Versen zu machen. Ich darf jetzt bitten, dass uns jemand im Gebet leitet und würde dann den Thomas bitten, dass er den Übergang zum Abendmahl einleitet.